Sie hören jetzt SWR 1 Leute der Woche als Podcast mit Wolfgang Heim.
Mit 12 Jahren kam sie aus einem ostanatolischen Dorf nach Deutschland. Heute ist sie die Präsidentin des baden-württembergischen Landtags. Eine in jedem Fall außergewöhnliche Karriere, die Muhterem Aras gemacht hat. Als sie am Freitag bei uns war, ging es natürlich auch um Corona und um zwei, die sich zu Corona geäußert haben. Boris Palmer zum einen, zum anderen Wolfgang Schäuble, der gesagt hat, nicht das Recht auf Leben steht an allererster Stelle, sondern wenn, das Recht auf Leben.
Ich persönlich schätze Herrn Schäuble sehr, aber diesen Satz würde ich so nicht unterschreiben. Da kommt für mich Artikel 2 Absatz 2 mehr in den Fokus und ist für mich entscheidender, wo drin steht, jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit.
Ja.
Und das war ja auch die Begründung für die massiven Einschränkungen, die wir haben. Also das ist für mich entscheidender in dieser Phase.
Jetzt kommen wir, was das Recht auf Leben angeht, zu dem zweiten prominenten Politiker, Boris Palmer, der sinngemäß gesagt hat, möglicherweise retten wir bei dem, was wir da veranstalten, Leute, die ein halbes Jahr später sowieso tot wären. Was an diesem Satz ist falsch?
Boris ist ein kluger Mensch. Ich habe schon viele Podien mit ihm bestritten. Die Debatten sind immer sehr lebendig. Ist ein streitbarer, kluger Kopf, wie gesagt. Aber er hat ja auch ein Buch geschrieben. Sein letztes Buch heißt, glaube ich, erst die Fakten, dann die Moral. Wenn man sich Statistiken anschaut, gibt es eben doch die Statistik, dass, wenn Menschen ihr 80. Lebensjahr erreicht haben, statistisch immer noch 8 bis 10 Jahre Lebenszeit vor sich haben. Von dem her kann ich sagen, lieber Boris, auch bei dir gilt erst die Fakten, dann die Moral.
Aber auch da kann man auch von der anderen Seite argumentieren. Also es gibt einen Rechtsmediziner in Hamburg, der hat knapp 200 Corona-Tote obduziert und ist zu dem Ergebnis gekommen, die allermeisten alt bis sehr alt, fast alle schwere Vorerkrankungen, ein paar Jüngere, die dann auch Vorerkrankungen haben und die Jüngeren, die gestorben sind, die Ausnahme von der ansonsten gültigen Regel.
Wir müssen das annehmen und akzeptieren. Das ist ein Virus, über den wir und die Wissenschaft, die Medizin einfach zu wenig wissen. Und deshalb müssen wir einfach vorsichtiger sein. Und ich finde, das kann man auch von einem Oberbürgermeister erwarten.
Es ist eine direkte Sprache. Und er hat es ja auch mit einer Formulierung angekündigt, sinngemäß, wenn ich es brutal formulieren darf. Ist das ausreichend, einen solchen Menschen aus einer Partei wie der Grünen Partei rauszuschmeißen?
Also erstens gibt es meines Wissens nach keinen Ausschlussverfahren gegen Boris Palmer. Und zweitens, gerade in der Grünen Partei ist ja die Debattenkultur schon sehr lebendig und wir streiten uns schon heftig. Und ich finde, ja, wir müssen auch sehr unterschiedliche Meinungen aushalten können.
Das heißt, er soll drin bleiben.
Also ich persönlich glaube nicht, dass ein Ausschlussverfahren das Richtige ist, sondern ich würde eher an Boris, wobei man muss natürlich auch berücksichtigen, es ist nicht das erste Mal, dass Boris Tabubrüche, Grenzverschiebungen in seiner Wortwahl macht. Ich finde, ein Oberbürgermeister könnte und sollte eigentlich anders auch reden.
Aufgewachsen erst in der Türkei, dann in Deutschland, Abitur in Stuttgart, Studium in Hohenheim, eigenes Steuerberatungsbüro und eine Karriere als Politikerin bei den Grünen. 2011 holt Muhterem Aras in Stuttgart das grüne Direktmandat für den Landtag. Seit 2016 ist sie die Präsidentin von AfD-Seite, versehen mit dem Etikett, sie sei der lebende Beweis für die Islamisierung Deutschlands.
Ich vertrete den gesamten Landtag von Baden-Württemberg, also alle 5 Fraktionen, egal ob es ihnen passt oder nicht. Und wenn es einer Fraktion oder einzelnen Abgeordneten nicht passt, dann ist es deren Problem.
Wie läuft die Zusammenarbeit mit der AfD, die nicht unter dem Scheinwerferlicht der Öffentlichkeit stattfindet, wenn Sie sich beispielsweise mit denen mal für eine Stunde in irgendeinen Raum zurückziehen?
Also ich gehe wirklich in meiner Arbeit so vor, dass ich sage, man kann politisch völlig unterschiedlicher Meinung sein. Aber man muss fair und respektvoll, man muss anständig miteinander umgehen. Und das Gleiche erwarte ich von meinem Gegenüber.
Passiert das auch im Alltag mit der AfD?
Im Großen und Ganzen ja. Es gibt natürlich auch einzelne Abgeordnete, die ein sehr großes Problem damit haben, da muss ich gar nichts machen, sondern dass ich da sitze, ist für sie schon die höchste Strafe. Also ich verkörpere praktisch alles, was Teile der AfD hassen, eine selbstbewusste, emanzipierte Frau, dann eine auch noch zugewanderte, eine ja. Grüne, eine nichtchristliche. Also da kommt einfach alles zusammen, aber da kann ich nicht helfen.
Wenn Sie sagen Teile der AfD, gibt es dann auch den anderen Teil der AfD, der sich möglicherweise nicht so laut artikuliert, mit dem Sie sehr wohl vernünftig zusammenarbeiten?
Wir als Landtagsverwaltung sind wirklich auch Dienstleister für alle Fraktionen. Und da unterscheiden wir auch nicht nach Farbe, wenn die Fragen haben und so weiter. Da kriegt die AfD genau die gleiche Beratung wie alle anderen Fraktionen auch. Im Großen und Ganzen funktioniert es. Es gibt aber Ausreißer und es gibt einzelne Abgeordnete, wie gesagt, die ein Riesenproblem damit haben, alleine mit meiner Anwesenheit. Mhm. Aber denen kann ich nicht helfen. Da kann ich nur sagen, Leute, schaut ins Grundgesetz. Das ja. Grundgesetz unterscheidet nicht zwischen Staatsangehörigkeiten, erste, zweite Generation, was weiß ich, sondern Deutscher ist, wer die deutsche Staatsangehörigkeit hat. Punkt.
Aber wenn ich es richtig sehe, beklagen zumindest Teile der AfD, dass sie beim Rauswurf von AfD-Leuten oder ehemaligen AfD-Leuten wie Gideon oder auch Fichtner sehr viel radikaler unterwegs sind als bei anderen und an Vertretern anderer Parteien.
Also das stimmt so nicht. Wir haben eine Geschäftsordnung. Die Geschäftsordnung ist ein Regelwerk, wie so eine Parlamentssitzung abläuft, die parlamentarische Arbeit. Und dieses Regelwerk hat der gesamte Landtag zusammen beschlossen. Das ist nicht eine Erfindung von mir. Und daran muss sich jeder halten. Meine Position ist wie die der Schiedsrichterin. Wenn die Schiedsrichterin auf dem Feld dem Spieler die rote Karte zeigt, dann geht doch auch keine Debatte los, sondern der Spieler muss das Feld räumen. Die Abgeordneten können ja gegen meine Entscheidung vorgehen. Sie können Einspruch einlegen, sie können sogar klagen.
Warum stellt die AfD keinen stellvertretenden Parlamentspräsidenten? Ist das nicht auch eine Form von Ausgrenzung?
Das ist keine Ausgrenzung, sondern wir haben in der Geschäftsordnung keine festgelegte Anzahl von Vizepräsidenten. Mal gab es zwei, mal gab es sogar drei Vizepräsidenten. Jetzt ist es eine. Also es hat nichts mit der AfD zu tun.
SWR 1, Leute der Woche an diesem Sonntagvormittag jetzt mit Nicole Köster und mit Professor Stefan Sell. Sell ist Direktor des Instituts für Sozialpolitik an der Hochschule in Koblenz. Er ist einer der renommiertesten deutschen Arbeitsmarkt- und Armutsforscher. Und deshalb ging es auch um ein Thema, das aktuell die Schlagzeilen beherrscht: deutsche Schlachtbetriebe als Corona-Hotspots.
Wir haben in Deutschland ein grandioses Staatsversagen im Bereich des Arbeits- und Gesundheitsschutzes, weil diese Aufgaben, anders als in anderen Ländern übrigens, nicht in einer schlagkräftigen Behörde zusammengefasst sind, sondern da gibt's den Zoll, da gibt's die Gewerbeaufsichtsämter und überall wurde in den letzten Jahren gespart. Nehmen Sie die Schlachthöfe. Nachdem das Schutzgesetz 2017 verabschiedet wurde, hat sich die Zahl der sowieso schon überschaubaren Kontrollen nochmal halbiert. Und das wissen natürlich die Firmen. Und die wissen auch, wo kein Richter, da kein Henker.
Wo Sie Kontrollen gerade ansprechen. Im vergangenen Herbst waren in 30 Betrieben mit mehr als 90 Werkvertragsfirmen mit 17.000 Beschäftigten die Arbeitsbedingungen kontrolliert worden. Und Ergebnis? Teils gravierende Arbeitsschutzmängel in fast allen Bereichen. Also das heißt, man kontrolliert schon, aber man hat nicht die entsprechenden Gesetze, die die Grundlage für diese schlechten Bedingungen verändern würden.
Also erstens zeigt es, das war schon vorher Thema. Diese Kontrollen wurden sehr wirksam einmal durchgeführt, um in der Öffentlichkeit punkten zu können. Aber Sie müssen auch sehen, ganz praktisch, wenn jetzt zum Beispiel Frau Klöckner, die Bundeslandwirtschaftsministerin, fordert, ja okay, die müssen jetzt statt 15 30.000 Euro Bußgeld zahlen, wenn wir sowas haben. Das Problem für die Prüfer ist, das sind riesen Fabriken und dann mit vielen Werkvertragsunternehmen. Und bevor die Prüfer überhaupt da reinkommen, vergeht schon eine ganze Zeit. Und das heißt, viele Verstöße werden auch gar nicht aufgedeckt. Und das ist tatsächlich ein strukturelles Staatsversagen an dieser Stelle.
Habe mich da gestern ein wenig eingelesen in die Soko Tierschutz, die da viel ermittelt hat, die dann auch sagte, teilweise werden diese Kontrollen auch angekündigt. Ja. Veterinäre haben Angst, ihren Job zu verlieren, weil es da natürlich auch Zusammenhänge gibt. Und dann ist es so, dass Sie haben die Arbeitszeiten schon angesprochen, teilweise 16-Stunden-Schichten. Mhm. Können Sie uns mal mitnehmen in so einen Betrieb, wie das dort aussieht, wie, unter welchen Bedingungen die Menschen arbeiten?
Ja, also stellen Sie sich vor, wir haben eine riesen Fleischfabrik und deren Kernaufgabe besteht ja jetzt darin, die Tiere, tausende Tiere in der Woche zu schlachten, zu zerlegen. Das ist ihre Kernaufgabe. Aber die wird kaum noch mit eigenen Mitarbeitern betrieben, sondern dazu hat man dann mehrere Subunternehmen, die wiederum osteuropäische Werkvertragsarbeitnehmer beschäftigen. Und die machen dann die Schlachtung, eine andere Firma macht Zerlegerarbeiten und so weiter. Und dann haben sie auf einmal 12, 13 unterschiedliche Subunternehmen, die einzelne Arbeitsschritte machen, die eigentlich die Kernaufgabe dieses Betriebs sind. Und der Fleischfabrikant kann sich immer rausreden damit, dass ein Werkvertrag heißt ja, die Firma macht eigenverantwortlich. Also wenn Sie Ihr Wohnzimmer renovieren lassen, dann machen Sie einen Werkvertrag mit einem Maler.
Was so, ganz üblich ist.
Was ganz üblich ist. Und so muss man sich vorstellen, dann sagt der Auftraggeber, der Subunternehmer ist aber dafür zuständig, die Gesetze einzuhalten, die Bestimmungen. So, und das ist das Problem. Sie können sozusagen wir haben ein System der organisierten Unverantwortlichkeit an dieser Stelle.
Krankenschwestern und Pfleger, Supermarktkassiererinnen und Lkw-Fahrer, Reinigungskräfte und die Männer von der Müllabfuhr. Das waren die ersten Helden der Corona-Pandemie, Menschen mit kleinem Einkommen, die dringend mehr Geld verdienen müssten, sagt jedenfalls der Arbeitsmarkt- und Armutsforscher Professor Stefan Sell. Am Mittwoch war Sell Leutegast von Nicole Köster.
Die Leute sind kaum organisiert in Gewerkschaften beispielsweise. Der Anteil der Gewerkschaftsmitglieder im Einzelhandel in der Altenpflege liegt unter 10%. Das wissen die Arbeitgeber auch. Damit ist die Lohnentwicklung in den letzten Jahren systematisch abgehängt worden in diesem Bereich. Oftmals sind es auch überdurchschnittlich viel Frauenberufe. Das führt jetzt dazu, dass wir mittlerweile einen gigantischen Niedriglohnsektor aufgebaut haben, der sozusagen oberhalb von Hartz IV liegt, aber in einem Bereich, wo man von der Hand in den Mund lebt. Ich darf mal daran erinnern, wir haben zurzeit 3,7 Millionen Vollzeitbeschäftigte, wohlgemerkt nur Vollzeitbeschäftigte, die weniger als 2.000 Euro brutto im Monat verdienen. Brutto. So, das heißt, da wissen Sie, was das für Beträge sind. Und die bekommen kaum staatliche Leistungen, Zuschüsse und so weiter. Aber diese sehr große Gruppe, die ist in der politischen Diskussion eigentlich so gut wie überhaupt nicht vertreten.
Die auch in einer medialen Diskussion auch häufig gar nicht vorkommen.
Genau, die werden schlichtweg ausgeblendet und ich glaube auch, dass das bei vielen dieser Menschen, die ja auch den Laden hier am Laufen halten, wenn sie an Pfleger, an Einzelhandel denken, an die Lkw-Fahrer und so weiter, dass das großen Frust ausübt. Und jetzt muss man eben sehen, in diesen Bereichen haben wir in den vergangenen Jahren ganz klar Billigarbeit nicht ausgelagert in andere Länder, sondern wir haben uns die Leute hierher geholt. Ein überdurchschnittlicher Anteil von Osteuropäern über das Arbeitnehmerentsendegesetz, die hierher gekommen sind, Hunderttausende in diesen Branchen. Nur die sind strukturell total ausgeliefert. Die haben Sprachprobleme, die sind froh, dass sie irgendeine Beschäftigung haben angesichts der Wohlstandskluft zwischen den Ländern. Und das ist eine hervorragende Gruppe, bitte in Anführungsstriche, um sie auszubeuten.
Es gab ja aber auch immer wieder Versuche, mit Regeln und Gesetzen den schlimmsten Missbrauch zu verhindern. Ist der Mindestlohn ein sicheres Instrument?
Nein, der Mindestlohn ist deswegen kein sicheres Instrument, weil er einmal A nur eine Untergrenze ist, nach unten, und B gerade bei den osteuropäischen Arbeitnehmern systematisch unterlaufen wird. Die leisten unbezahlte Mehrarbeit, auch weil sie sich nicht wehren können. Ihnen werden wieder Lohnbestandteile abgeknöpft. Denken Sie auch an die Erntehelfer, was wir diese Tage und Wochen hatten. Was eine Hilfe wäre, ist, wenn in diesen Branchen Tarifverträge, die ja das gesamte Bezahlgefüge regelt, wenn die allgemeinverbindlich wären, nicht nur ein Mindestlohn, der oftmals noch unterlaufen wird. Und da haben wir ein großes Dilemma, weil die Tarifbindung in Deutschland hat deutlich abgenommen seit Mitte der 90er Jahre. Immer weniger Menschen sind tarifgebunden. Und wenn wir dieses Problem nicht lösen, das ist sozusagen ein Teil der Wurzel des Übels, dann werden wir außer kosmetische Veränderungen, wie jetzt auch wieder mehr Kontrollen und so weiter, die aber ins Leere laufen werden, dann werden wir das Problem nicht lösen.
Die Natur und die Tiere sind seine Profession und seine Leidenschaft. Seit 30 Jahren arbeitet Norbert Rosing freiberuflich als Fotograf. Er hat mehr als 20 Bildbände veröffentlicht. Er hat zahlreiche nationale und internationale Preise bekommen. Und es zieht ihn bis heute in die Kälte, ins Eis und in die Einsamkeit.
Ich weiß, dass ich ungefähr 50 Mal in der kanadischen Arktis war, ungefähr 30 Mal auf Spitzbergen und 5 Mal auf Grönland.
Wo kann man die schönsten Eisbärenfotos machen?
In Churchill, also in Kanada, kriege ich andere Eisbärenbilder als auf Spitzbergen.
Inwiefern?
In Spitzbergen habe ich die Möglichkeit, Eisbären zu fotografieren, die auf dem Eis eine Robbe schlagen. Mit sehr schönen verschneiten Bergen im Hintergrund, mit Gletschern im Hintergrund und so weiter. Das geht in Kanada nicht. Zumindest nicht in Churchill, weil das ist halt ein völlig anderes Terrain. Das ist Tundra, das ist flaches Land. Dafür habe ich aber in Churchill riesige Eisbären gehabt. Die sind bis zu 1000 Kilo schwer gewesen. Große Männchen. Ich war in meinem Auto und war teilweise von 12 Eisbären umringt. Und die haben mir nichts getan. Ich habe an einem sicheren Platz gestanden. Meine Frau hat ein bisschen gezittert, aber das war wie eine Schafherde auf Schottland. Aber ich fand das einfach unglaublich spannend, so mitten in den Eisbären zu sein.
Wo ist denn dieses berühmte Foto von Ihnen entstanden, wo der Eisbär auf dem Rücken liegt und mitten im Autoreifen spielt?
Das ist da entstanden.
In Churchill,
ja,
Kanada.
Das war an dem Platz, wo Brian Ledoux, ein guter Freund von mir, der leider vor 2 Jahren gestorben ist, seine Canadian Eskimo Dogs hatte, eine spezielle Hunderasseart. Und der hat allen möglichen Kram an seinem Platz rumliegen gehabt. Unter anderem diesen Reifen, und der lag unten in einer Schneewehe. Den hat ein Bär gerochen, hat ihn rausgezogen, ist dann damit in die Tundra gelaufen und hat dann angefangen, minutenlang mit dem Reifen zu spielen.
Ja.
Ich habe damals überhaupt nicht realisiert. Ich habe das einfach gedacht, das machen die jeden Tag.
Mhm.
Ja, und ich habe einfach fotografiert und immer wieder Filme gewechselt. Das war ja alles analoge Zeit. Dann dieses eigentliche Bild, das ist dann wirklich um die Welt gegangen. Und diese ganze Bildserie, die dabei rausgekommen ist, das war meine erste große Geschichte in National Geographic damals.
War das auch diese Serie, wo der Hund dann plötzlich mit dem Eisbären spielt?
Ja, genau. Das war auch an dem gleichen Platz. Brian hatte mir gleich im ersten Jahr, als ich da hinkam, gesagt, wenn du mir hilfst, meine Hunde zu füttern, dann darfst du an meinem Hundeplatz stehen und beobachtest einfach. Da passieren Sachen, die hat die Welt noch nicht gesehen. Und dann passieren solche Sachen. Da kommen Rotfüchse, die mit Eisbären spielen. Da kommen Wölfe, die zu den Eisbären gehen. Also das sind unglaubliche Sachen gewesen, die da passiert sind.
Und dieser Eisbär, der auf den einen Hund zugegangen ist, und der Hund war, glaube ich, der Einzige, der keine Angst hat.
Richtig.
Oder keine Angst signalisiert hat.
An dem Tag war es das. Dann haben die beiden ganz friedlich miteinander gespielt. Dieser Bär ist 4 Tage hintereinander gekommen und hat mit diesem einen Hund gespielt.
Ja. Den er auch hätte auffressen können, wenn er Hunger gehabt hätte.
Ich habe ein Bild, da hat er sein Maul geöffnet, hat das über den Nacken des Hundes gelegt und der stand da für ungefähr 10 Sekunden.
Ah.
Der hätte bloß zubeißen brauchen, dann wäre der Hund History gewesen.
Okay.
Unglaublich. Das sind einfach Sachen, die sieht man in der Natur, wenn man ewig lang dort stehen bleibt. Und das ist mein großes Geheimnis in der Fotografie. Ich widme mich einfach sehr lange einem Thema.
SWR1, Leute der Woche, an diesem Sonntagvormittag mit dem Natur- und Tierfotografen Norbert Rosing. Die Schwerpunkte seiner Arbeit sind zum einen Arktis, Kanada, Spitzbergen, zum anderen die Landschaften der USA und die Natur in Deutschland. Rosing selbst wohnt in einem bayerischen Dorf ganz in der Nähe vom Ammersee.
Da, wo ich wohne, fotografiere ich nicht. Also ich habe keine 5 guten Bilder vom Ammersee.
Aha.
Warum das so ist, weiß ich selber nicht. Aber immer, wenn ich an Ammersee gehe zum Spazierengehen, nehme ich so gut wie nie eine Kamera mit.
Kann man daraus ableiten, dass je weiter irgendwas weg ist, desto größer Ihr Interesse fotografisch gesehen dann auch ist?
Ja. Warum das so ist, weiß ich auch nicht.
Das heißt, dann sind wir relativ zügig bei Nord- und Ostsee?
Richtig. Und ich habe da oben 2 Jahre lang fotografiert. Für ein Buch über die Küsten Deutschlands. Und da wurde ich dann immer wieder gefragt, wie unterscheiden sich der Nord- und Ostsee? Da gibt es riesige Unterschiede. Also wir haben am Wattenmeer, der Nordsee, das ist ja das größte Wattenmeergebiet der Welt. Dort hat man die Zugvögel, die ganzen Seevögel und so weiter. In Millionen sind die Limikolen da. Das ist einfach ein traumhaftes Land. Man hat riesige Strände, man hat Helgoland, diese große steile Inseln mitten in der Nordsee, bin ich auch mehrfach gewesen. Man hat von dort aus einen riesen Ausblick über dieses fantastische Meer der Nordsee. Und da ich jetzt ja in Bayern lebe und die Berge sehe und dann die große flache See, ist natürlich auch nochmal wieder was anderes. Und der ständige Wind, fantastisch.
Gibt es auf dem Festland, was die Nordsee angeht, irgendeinen Punkt oder eine Gegend, einen Ort, den Sie ganz besonders toll finden?
Ja, also St. Peter-Ording und den Strand finde ich einen der schönsten dort oben, genauso wie Sylt. Sylt ist ja immer wieder umstritten, da sind nur die Reichen und so weiter. Habe ich gar nicht so empfunden. Natürlich gibt es da Leute mit Geld, völlig klar. Aber es gibt auch dort die größten Wanderdünen, die es in Deutschland gibt, 40 Meter hoch. Wunderschöne Heidelandschaften, wenn es da oben blüht im Herbst, das ist ein einziger Traum.
Im Frühjahr?
Nein, die Heide blüht im Herbst.
Ach so, Entschuldigung. Ja. Ich nehme alles zurück.
Macht nichts. Ja. Nein, ich bin auch mehrfach da oben gewesen. Also wenn man jetzt zum Beispiel hinfährt im Mai, ist es auch, blüht die ganze Insel. Und ich habe mir dann ein kleines Flugzeug geschartert, bin da mal drüber hergeflogen. Und das sieht aus wie Afrika, ne? Wenn man die Dünen selber sieht. Fantastisch.
Was ist das Schöne, das Tolle, das Besondere an der Ostsee?
Buchenwälder, die direkt bis an die Küste gehen, wenn man zum Beispiel nach Rügen geht, an die Kreideküste. Kreideküste ist natürlich eines der ganz großen Hotspots in Deutschland. Und letztes Jahr, glaube ich, hatten die schon 1,2 Millionen Besucher, was schon sehr, sehr viel ist. Trotzdem, wenn man ganz früh morgens da ist und an der Kreideküste ist, es ist einfach ein Traum. Diese große weiße Küste mit den tiefgrünen Buchen da oben, das ist ein fantastischer Anblick.
Dann gibt es ja nicht sehr weit weg davon auch diese sogenannte Mecklenburgische Seenplatte. Auch
da steht das, die Seenplatte, und da gibt es halt ohne Ende Seen, gerade bei Neubrandenburg und so weiter. Lädt ein zu riesigen Radwandertouren, Spaziergängen. Auch da wieder möglichst morgens unterwegs sein, wenn alles frisch ist.
Franziska Rubin war in dieser Woche Leutegast von Nicole Köster, Ärztin, Medizinjournalistin, fast 20 Jahre Moderatorin der MDR-Sendung Hauptsache gesund. Ein Motto, das gerade in Corona-Zeiten nicht ganz unwichtig ist. Also ging es in Leute auch darum, wie wir unser Immunsystem stärken können.
Wir wissen ja alle nicht, ob wir erkranken werden. Und viele Menschen haben Angst, und das ist schon mal ein Wahnsinnsstressor fürs Immunsystem. Wir wissen, also mit Cortisol hoch gehen die, ist eigentlich die Produktion unserer ganzen Abwehrzellen gebremst.
Das ist das Stresshormon.
Das ist das erste Problem, ja, genau. Dann braucht das Immunsystem ungefähr 5 Stunden richtig guten Schlaf, um sich zu erholen. Viele Leute schlafen nicht mehr gut, die machen sich auch wirklich Sorgen. Und da sind wir wieder beim Thema Ängste, Unruhe. Man müsste dem eigentlich entgegenwirken. Und das andere ist natürlich die Bewegung. Gott sei Dank haben wir jetzt wieder die Sonne. Das heißt, die Vitamin-D-Spiegel gehen wieder hoch. Wir wissen aber auch zum Beispiel durch Bewegung, dass sich dann einfach Killerzellen vermehren im Körper. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass wir bewusst jetzt vieles richtig machen. Also unter anderem mit dem Thema Ernährung, was wir gerade besprochen haben. Eben vieles Frisches zu kochen und Gutes zu tun.
Ja, wenn wir uns mal drauf konzentrieren, dieses richtig machen. Es sind ja auch Menschen mit einem guten, intakten Immunsystem betroffen.
Ja.
Was ist also das Rezept Nummer 1?
Da kommt das Thema Virenlast wahrscheinlich ins es ist ja nicht so, dass wir im Augenblick alles wissen. Es ist ja viele Rätselei, und das macht die Leute ja auch so fertig, dass man irgendwie, aber das ist Wissenschaft. Man lernt ein bisschen was, und dann muss man sich teilweise widersprechen, und dann lernt man wieder dazu, und daraus Strategien zu entwickeln ist
ein
nicht
langsames
ganz einfach.
Vortasten, ja.
Genau, das ist einfach so.
So, wenn Sie sagen, ja, Immunsystem stärken oder etwas grundsätzlich dafür tun, also gesunde Ernährung, aber wo setzt man an, wenn Sie sagen, es gibt vielleicht wie eben die Zitrone als wahres Multitalent, gibt es etwas, wo Sie sagen, ja, fürs Immunsystem empfehle ich das?
Also das sind zwei verschiedene Sachen, ne? Das eine ist Ernährung. Da muss man auch einfach mal sagen, zum Beispiel Vitamin C, wenn man das hochdosiert nimmt, dann gehört das in die Hand eines behandelnden Arztes. Also auch als Infusion, da liest man ja im Augenblick immer wieder drüber. Da gibt es auch ein paar Studien, die das vielleicht stützen könnten, aber das macht man ja nicht alleine. So, was man alleine machen kann, ist gescheit zu essen und gesund zu essen. Und damit gebe ich meinem Immunsystem erstmal alle Bausteine, um sich aufzubauen. Da sind wir aber gar nicht im medikamentösen Bereich. Das andere sind Hausmittel. Und auch Hausmittel wirken zum einen in der akuten Situation, das heißt, wenn ich zum Beispiel betroffen bin. Ich kann aber auch sagen, für mich gehört zu Hausmitteln auch, wie verhalte ich mich grundsätzlich und zum Beispiel setze ich meinen Körper Wasserreizen aus, dass er ein bisschen fitter wird. Ja?
Sie sind ein großer Fan vom Kneipen.
Ja, ich finde das toll. Ich war ja auch mal Kneipp-Preisträgerin, denn der hat ja wirklich, der Professor Kneipp, der Pfarrer Kneipp, Blödsinn, Pfarrer Kneipp hat ja auch wirklich seine eigene Tuberkulose mit den kalten Bädern in der Donau geheilt und daraus ein ganzes Programm entwickelt. Und wir wissen, und das ist mittlerweile in diesen kleinen Studien, die auch universitär gemacht wurden, dass zum Beispiel ein Wechselschenkelguss, also die einfach kalt abduschen nach dem Duschen, dass das unser Immunsystem so pimpt, so steigert, dass wir nur noch halb so häufig eine Infektionskrankheit bekommen wie eine Erkältung.
Kohl hat eine antibakterielle Wirkung, Salz hilft gegen Kopfschmerzen und Zitronen helfen flächendeckend bei Besenreisererkältungen und bei Gelenkschmerz. Damit unter anderem beschäftigt sich die Ärztin und Medizinjournalistin Franziska Rubin seit vielen Jahren. Also hat Nicole Köster sie auch nach dem angeblich gesündesten Gewürz der Welt gefragt.
Die besonderen Stärken von Kurkuma ist sicherlich die Entzündungshemmung und die Schmerzlinderung. Und man sagt so, man soll so 1, 2 bis maximal 3 Teelöffel am Tag essen. Da sind wir dann bei 4 Gramm. Alles andere ist dann nämlich auch manchmal nicht für den Magen verträglich.
Wonach schmeckt Kurkuma?
Ich finde, dass es gar nicht so doll schmeckt. Das war auch überraschend. Also es hat relativ wenig Eigengeschmack und macht die Finger extrem gelb. Deswegen würde ich sagen, Vorsicht mit der frischen Knolle. Also das ist echt eine Sauerei. Da kann man wirklich Sachen gelb machen, die man nie wieder weiß kriegt.
Es wird ja eigentlich auch beim Curry dazu genutzt, das Curry gelb zu färben, oder?
Ja, aber es ist auch ein Bestandteil eben der Gesundheitslehre. Ne? Also es geht schon auch um die Wirkung bei denen. Und insbesondere mit Pfeffer und Wärme und Fett kombiniert wirkt es besonders gut.
Wie verwenden Sie Kurkuma?
Kurkuma habe ich in Australien kennengelernt auf Latte. Also die trinken ihren Kaffee Latte, indem sie einen dicken Esslöffel Kurkuma-Pulver, aber nicht pur, sondern gemischt mit Zimt, ein bisschen Muskat ist da drin, ein bisschen Ingwer. Dann ist es ganz interessant vom Geschmack. Man kann es auch sehr gut als Tee zu sich nehmen oder eben immer ins Essen tun. Dadurch, dass es keinen starken Eingeschmack hat, kann man es eigentlich gerade mit Gemüse oder Fleisch sehr gut mitkochen.
Aber ist es dann vielleicht sogar auch ein Mythos, weil Sie gerade sagen, es gibt so viele Studien und deshalb gilt es als gesündestes Gewürz der Welt. Vielleicht gibt es ja noch ein anderes, was womöglich viel gesünder ist.
Genau, und das ist Wissenschaft. Wir werden da dranbleiben und werden wahrscheinlich noch viel erfahren. Ich finde es ganz interessant, weil es insbesondere für Leute mit chronischen Entzündungen eine Möglichkeit ist, das den täglichen Speiseplan zu erweitern. Und dann spürt man ja auch, ob es einem gut geht. Also zum Beispiel auch Rheumatiker wären eine klassische Gruppe, die durch jeden Tag Kurkuma viel bewirken könnten.
Da muss ich aber tatsächlich auch diese 4 Gramm zu mir nehmen, was man ja einfach mit einem Kaffee Latte nicht schafft.
Das ist die Höchstdosis. Also naja, das kommt drauf an. Wir reden ja von 1 bis 2 Teelöffel. Ich würde sagen mal 2 Teelöffel ist gut. 3 Teelöffel ist das Maximum. Das muss man aber nicht machen. Und danach wird es einfach, es gibt auch Studien, es gibt das ja auch als Medikament, als Kapsel, die sind dann bei 8, aber das verträgt nicht jeder vom Magen.
Und haben Sie Kurkuma für sich entdeckt, dass Sie sagen, ja, das habe ich jetzt, weil es so angeblich so gesund ist, habe ich das in meinen täglichen Bedarf mit eingebaut?
Genau. Und ich tue mich schwer damit zu kochen, außer ich koche für mich asiatisch, für die Kinder finde ich es schwierig. Und deswegen habe ich dann zum Beispiel einen Kurkuma-Shot. Dann nehme ich dann morgens einfach ein bisschen entweder Milch oder eben Saft, gemischt mit Ingwer, mit Zitrone und dann so praktisch als kurzen. Und dann habe ich meinen Kurkuma für den Tag.
Das mischen Sie sich selbst?
Genau.
Das gibt es ja auch vielfach zu kaufen im Supermarkt. Empfehlen Sie das auch?
Ja, muss man halt gucken, was drin ist.
Gibt es noch irgendein anderes Gewürz, wo Sie sagen, das lässt sich mit Kurkuma in irgendeiner Form vergleichen? Oder ist das einfach so exemplarisch?
Viele andere Pflanzen können das auch. Wir wissen das ja von den vielen Lebensmitteln, wenn man die isst, dass man da so verschiedene Bausteine, die dann in der Gesamtheit eine ähnliche Wirkung machen.
Eins gehört. SWR 1.